Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anwälte im Dialog. Mein Name ist Heribert Hertinger, ich bin Kommunikationswissenschaftler und ich interessiere mich für die Lebensläufe und Karrierewege erfolgreicher Rechtsanwälte. Und gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörende, werfe ich in dieser Podcast-Folge wieder einen neugierigen Blick hinter die Kulissen einer interessanten Anwaltskanzlei. Mein heutiger Gast, Rechtsanwalt Dr. Andreas Bietmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht und geschäftsführender Partner der Sozietät Bietmann, Rechtsanwälte Steuerberater. Schönen guten Tag, Herr Bietmann. Willkommen zum Gespräch.
Ja, guten Tag, Herr Hertinger. Ich freue mich.
Ja, die Freude ist beiderseits. Wie lange gibt es denn die Kanzlei Bietmann schon oder Sozietät Bietmann heute? Wie war denn da so die Gründungsgeschichte?
Die Kanzlei wurde Ende 1989 gegründet durch den jetzigen Seniorpartner Professor Dr. Rolf Bietmann, der mein Vater ist. Wir nennen jetzt immer 1990 als Gründungsdatum, weil es dann einfacher zu rechnen gilt und wir dann sozusagen heute 34 Jahre am Markt sind. Und ja, 2009 bin ich dann nach meinem zweiten Staatsexamen dazugekommen und als Rechtsanwalt eingestiegen. Und jetzt auch schon 15 Jahre dabei. Die Zeit vergeht schnell.
Sie sind da in die Fußstapfen des Vaters gestiegen, getreten. Und ich denke, das ist keine Selbstverständlichkeit. Da muss ja einiges stimmen oder an positiven Dingen passen. Wie erklärt sich das, dass Sie diesen Weg gegangen sind, den Ihr Vater vorgemacht hat? Manchmal ist sowas ja auch abschreckend, aber bei Ihnen offenbar nicht.
Das ist natürlich eine Frage, die mir oft und gerne gestellt wird und von daher kann ich mich da immer nur wiederholen. Man plant ja Dinge manchmal auch nicht ganz bis zum Ende, sondern Dinge passieren. Und bei mir war es so, ich habe mein Abitur gemacht und dann berät man sich natürlich mit den Eltern, wie geht's jetzt weiter. Damals bin ich noch zur Bundeswehr gegangen und hatte den Grundwehrdienst. Das ist das Schöne, da hat man noch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Und dann hat man hin und her überlegt, was man denn so später machen könnte. Und ja, als gerade 19-Jähriger weiß man das natürlich überhaupt nicht und hat keine konkrete Vorstellung, was später der Beruf sein kann. Und da war vom Vater der Hinweis, ja, mit Jura kannst du später alles machen. Ja, du kannst Rechtsanwalt werden, du kannst in den Staatsdienst gehen als Richter oder Staatsanwalt, du kannst in Behörden gehen, du kannst in die Politik gehen, du kannst eine Unternehmenskarriere hinlegen, also hast vielfältige Möglichkeiten. Und das hat mich zum Schluss überzeugt, das Jurastudium anzugehen. Ja, dann hat man das Studium mit all seinen Höhen und Tiefen und nach dem ersten Staatsexamen durchläuft man das Referendariat. Da hatte ich dann Möglichkeiten, auch den Job als Richter kennenzulernen. Auch bei der Staatsanwaltschaft hat man eine Station und auch als Rechtsanwalt. Und ja, da kam es so, dass ich gemerkt habe, irgendwie liegt mir die Tätigkeit des Rechtsanwalts und die reizt mich sehr. Vielleicht ist auch ein bisschen Psychologie dahinter, da ich natürlich durch die Tätigkeit meines Vaters auch in jugendlichen Jahren oder auch schon seit ich 12 war, immer mal wieder ein bisschen Taschengeld hinzuverdient habe, indem ich den Keller aufgeräumt habe, Akten sortiert und hin und her getragen und sonstige Aushilfsjobs in der Kanzlei gemacht habe. Und da fand ich immer als junger Kerl die Anwälte mit ihren Anzügen und so weiter ganz toll und die dann zu Gericht fuhren. Das hat mich irgendwie beeindruckt, nachhaltig, offenkundig. Ja, und so habe ich dann das zweite Staatsexamen absolviert. Und zu dem Zeitpunkt 2009 stand dann auch ein gewisser personeller Umbruch bei uns hier im Haus an, in der Bietmann Rechtsanwälte Steuerberatergesellschaft. Und ja, da hat man sich natürlich logischerweise Gedanken gemacht, in welche Richtung geht es denn jetzt? Unternehmenskarriere in einer Großkanzlei vielleicht sogar. Kleine Kanzlei war ich nie Freund von, weil ich irgendwie den Austausch unter meinen Berufskollegen immer sehr geschätzt habe. Und von daher wäre eine mittelständische Kanzlei, wie wir es sind, ja, war da mein Favorit. Und dann hat man mit dem Vater philosophiert und wir haben einfach gesagt, komm, wir versuchen es mal. Ja, und so bin ich dann gestartet als Mitarbeiter für 3 Jahre. Und ja, da das dann irgendwie gut funktionierte und wir uns auch nicht emotional in die Quere kamen, sondern jeder so seine Tätigkeiten hatte, hat das ganze Projekt der Zusammenarbeit 2009 gestartet.
Mittlerweile sind Sie ja wirklich bundesweit an vielen Standorten vertreten, auch in deutschen Großstädten. Kommen wir gleich noch dazu. Als Sie eingestiegen sind, war das da auch schon so oder war das damals noch kleiner? In Köln vermute ich mal, ne?
Genau, also Ursprung ist tatsächlich Köln und an der Grenze zu Köln gelegen ein kleines Dörfchen Rösrath, wo unsere Steuerberater ihren Ursprung hatten, liegt auch an der dem Seniorpartner damals auf Steuerberaterseite. Und ansonsten saßen wir hier in der schönen Schildergasse der Einkaufspassage in Köln. Und 2002 wurde die Kanzlei etwas größer aufgestellt. Da gab es einen Zusammenschluss, alles vor meiner Zeit. Und Sie müssen wissen, mein Vater hatte immer einen beruflichen Dreiklang. Der hatte seine Rechtsanwaltssozietät. Er hatte aber auch eine Professur als Hochschullehrer in Erfurt an der Universität und auch politische Aktivitäten, so dass der komplette Fokus gar nicht auf der Kanzlei lag all die Jahre. Und als ich dann dazu kam, haben wir natürlich viele Gespräche geführt und für uns beide entschieden, nachdem das die ersten ein, zwei Jahre gut funktionierte, lass uns den Laden sozusagen nochmal richtig nach vorne bringen. Und Sie müssen dazu auch wissen, dass es im Anwaltsmarkt schon ja seit vielen Jahren, damals nicht von mir als jungem Anwalt erkannt, aber von meinem Vater erkannt, einen Konzentrationsprozess gibt oder gab und immer noch gibt. Das heißt, viele kleinere Einheiten haben sich zu immer größer werdenden Einheiten zusammengeschlossen. Und so haben wir damals auch strategisch entschieden, entweder werden wir irgendwann übernommen und geschluckt und verschwinden vom Markt oder wir versuchen unsere Marktmacht etwas auszubauen. Und so kam es, dass wir dann diesen Wachstumskurs eingeschlagen haben.
Können Sie ein bisschen was sagen zu den Standorten, an denen Sie vertreten sind und auch zu Ihrer Struktur? Es gibt ja eine ganze Reihe von Partnern, ne? Es gibt Steuerberater natürlich, erklärt sich aus dem Namen der Kanzlei schon und aus dem, was Sie gesagt haben. Wie ist denn da insgesamt so geografisch und auch personell die Sozietät strukturiert?
Genau, also ich bin dann 2012 auch in die Gesellschaft eingestiegen. Das hatten wir nach 3 Jahren dann so vereinbart. Und da war der Gesellschafterkreis letztendlich noch sehr überschaubar. Es waren 5 oder 6 Gesellschafter mit mir inklusive. Und als junger Mann gucken sie sich dann um und dann sitzen 3 ältere Herren oder auch eine ältere Dame sozusagen da und 2 irgendwo im mittleren Alter. Und mein Gedanke war es dann immer schon zu sagen, das Ganze will ich aber nicht irgendwann allein fortführen und tragen, sondern auf mehrere Schultern stellen. Und so haben wir uns damals schon umgeguckt und peu à peu halt weitere Kollegen mit an Bord geholt, weil die Gesellschafterstellung ja einfach auch eine große Bindungswirkung dann hat in der Zusammenarbeit. So kam es also auch, dass der Gesellschafterkreis stetig gewachsen ist. Und dann gab es verschiedene Standorte. Wie gesagt, Ursprung war Köln mit dem Hauptsitz der Rechtsanwälte. Rösrath ehemals waren die Steuerberater. Und dann gab es halt auch diverse berufliche Kontakte bis nach Rheinland-Pfalz zum Beispiel, wo wir eine sehr enge Zusammenarbeit als Justiziare des Hotel- und Gaststättenverbandes pflegen. Und daraus ist dann auch eine Kanzlei zum Schluss erwachsen. Genauso war es in Berlin, wo es durchaus viele politische Anknüpfungspunkte auch aus der politischen Aktivität meines Vaters gab. Da haben wir mit einem kleinen Besprechungsraum sozusagen angefangen oder einem schönen Besprechungsraum und auch 1, 2 Büros, die dazugehörten. Und daraus entstand dann peu à peu, weil die Anfrage einfach auch vor Ort stieg, ein Büro. Und ähnlich war es dann in Erfurt, wo mein Vater als Professor tätig war. Auch da gab es immer wieder Bedarf nach Beratung und auch einer Örtlichkeit, wo man Gespräche führen konnte. Und so ist in Erfurt das Büro entstanden. Also es war, sag ich mal, anfangs zwar dieser Wachstumskurs bei uns vorgegeben, aber was Örtlichkeiten betraf, hat man natürlich Berlin als Bundeshauptstadt auserkoren. Erfurt war dann ein bisschen halt diese personelle Verflechtung. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was können wir denn in der Region Rheinland machen, wo der Name Biethmann durch verschiedene Aktivitäten meines Vaters durchaus eine gewisse Bekanntheitsgrad hatte. Da haben wir überlegt, wo können wir denn hingehen, wo vielleicht nicht die ganz Großen sind, ja, die internationalen Großkanzleien. Und so haben sich dann in der Region Standorte zum Beispiel wie in Euskirchen oder sogar in Frechen entwickelt, wo wir den Großen ein wenig aus dem Weg gegangen sind, aber mit unserer Stärke und Größe, unseren Spezialitäten punkten konnten in der Bevölkerung. Und diese Standorte haben sich dann tatsächlich toll entwickelt in den letzten Jahren. Also so kam es, dass wir auf der Landkarte eine Ansammlung von Standorten hatten. Und ja, jetzt vor 2-3 Jahren haben wir dann überlegt, das kann man natürlich nicht ewig so weiterführen und irgendwo immer mehr Standorte aufmachen. Das ist ja auch ein sehr hoher Verwaltungsaufwand, muss man einfach sagen. Und natürlich auch durch die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung bedarf es auch jetzt nicht unbedingt größerer Büros, dann auch in Frechen, Euskirchen und anderen Bereichen. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen uns als bundesweite Kanzlei bewerben und auch für unsere Unternehmen, die wir vertreten und andere Mandanten tätig werden. Und da war immer schon der Wunsch, wenn wir bundesweit sagen, dann müssen wir halt nicht nur in Berlin, Erfurt und Region Rheinland sitzen, sondern wir müssen bis nach Süddeutschland. Und so kam dann auch noch die Niederlassung München zum Schluss dazu. Und das rundet jetzt quasi das Portfolio ab, sodass wir sagen können, okay, hier Region Rheinland mit Köln-Bonn, bis hin nach Bergisch Gladbach, wo jetzt unsere Steuerabteilung im schönen Bensberg sitzt, direkt unterhalb des Schlosses da in Bensberg, ein sehr schöner Standort, also aus dem ehemaligen Rösrath umgezogen vor 4 Jahren, bis halt über Erfurt nach Berlin und damit tatsächlich eine bundesweite Einheit, mittelständische Einheit, mit mittlerweile ja etwas über 80 Berufsträgern und weiteren 120 Mitarbeitern im Assistenzbereich. Ja, wenn ich die Zahlen dann zähle, dann erstaunt mich das manchmal auch selbst, weil 2012 waren es sicherlich noch deutlich weniger.
Ja, wenn Sie von Berufsträgern sprechen, meinen Sie natürlich die Rechtsanwälte und Fachanwälte und Steuerberater. Wie ist denn da so die Verteilung zwischen Anwälten und Steuerberatern in etwa?
Wenn die Geschäftsführer beide Anwälte sind, ist es wahrscheinlich automatisch so, dass es weitere Anwälte nach sich zieht. Und von daher gibt es bei uns im Gesellschafterkreis auch insgesamt tatsächlich deutlich mehr Rechtsanwälte als Steuerberater. Aber man muss da wirklich aber sagen, der Anwalt, müssen Sie wissen, der arbeitet immer normalerweise mit einer Fachkraft zusammen oder heutzutage teilen sich teilweise Anwälte auch eine Fachkraft oder es gibt Pools, wo man auf Fachkräfte zurückgreifen kann. Und beim Steuerberater ist es so, der arbeitet normalerweise mit mehreren Fachangestellten, die tatsächlich dann auch operativ Umsatz erwirtschaften, die Steuerfachangestellten oder Steuerfachwirte. Und so ist es zum Beispiel jetzt auf unsere Niederlassung in Bensberg bezogen, dass wir dort 4 Steuerberater haben, aber ich glaube 22 Assistenzkräfte. Ja, und bei 4 Anwälten hätten sie normalerweise maximal 4 Assistenzkräfte und da ist das Verhältnis einfach ein ganz anderes. Und diese Fachangestellten, die erarbeiten auch Umsätze mit, sodass auch, sag ich mal, die Anzahl Steuerberater, Rechtsanwälte nichts über den Umsatz in diesen Abteilungen aussagt. Aber auch da kann ich verraten, der liegt in etwa bei 1/3 Steuerberatung, 2/3 Rechtsberatung, so von der Größenordnung. Und von den Personen her, ja, es ist schwierig zu sagen, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen, ohne gezählt zu haben, 65 Rechtsanwälte, 15 Steuerberater, plus minus.
Da hätte ich noch eine Nachfrage zum Angebotsspektrum der Sozietät. Ich zitiere da mal. Auf Ihrer Webseite heißt es, wir verbinden Rechtsberatung und Steuerberatung mit Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Dazu eine Frage, was sind denn so die typischen Probleme, mit denen Mandanten sich an Sie wenden? Also was sind die üblichen, häufigen Anliegen, wem können Sie da helfen? Sie hatten schon von Unternehmensmandanten auch gesprochen, aber auch angedeutet, dass auch private Mandate dabei sind. Ja, wie muss man sich das so vorstellen? Was machen Sie genau?
Bei uns gilt immer der Spruch, dass wir die Interessen des Mandanten vertreten. Also von daher sagen wir nicht, dass wir nur auf den Unternehmer ausgerichtet sind, sondern genauso im karitativen Bereich, im kirchlichen Bereich sehr stark unterwegs sind, aber auch im Privatkundenbereich. Also von daher, da gibt es keine Abgrenzungen bei uns, auch im Arbeitsrecht. Das ist ja mein Fachgebiet. Wir sind nicht die klassische reine Arbeitgeberkanzlei, sondern wir vertreten auch Betriebsräte vielerorts oder auch Arbeitnehmer. Und in anderen Bereichen gilt das auch. Manchmal muss man sich ein bisschen positionieren, weil es dann auch ansonsten zu viele Interessenkollisionen gibt, wenn man irgendwie auf jeder Seite unterwegs ist. Da brauche ich aber jetzt gar nicht näher einzugehen. Also vom Grundsatz her vertreten wir die Interessen des Mandanten. Und das führt dazu, dass wir halt auch als Strategie auserkoren haben, wir möchten halt nicht, dass Kunden, die zu uns kommen, nicht bedient werden können. Ja, das heißt also, wir haben immer schon gesagt, bei uns gibt es Beratung unter einem Dach und möglichst halt immer durch einen spezialisierten Berater. Und wir müssen versuchen, alle Bedürfnisse der Kunden abzudecken. Das heißt also, wenn Sie einen Unternehmer haben, der zu Ihnen kommt und sagt, bei mir steht irgendwie der Verkauf des Unternehmens an oder eine Nachfolgeregelung, wir machen sehr viel im Erbrecht, ja, und wir müssen uns dann neu aufstellen, unser Unternehmen so aufstellen, dass wir entweder für den Markt interessant sind oder das Vermögen auf die nächste Generation übergehen lassen können, dann entwickeln wir Konzepte und da brauchst du zum Beispiel auch eine Wirtschaftsprüfung oder einen Wirtschaftsprüfer, der auch eine Unternehmensbewertung erarbeiten kann. Ja, weil nur mit einer Bewertung des Unternehmens kann ich am Markt schließlich auch einen Käufer finden oder steuerliche Ansprüche prüfen, ja, die die nächste Generation zum Beispiel dann erwarten. Und so haben wir uns indirekt beteiligt an einer Wirtschaftsprüfungs GmbH. Da gab es Diskussionen, wir sind ja eine Partnerschaftsgesellschaft nach dem Partnerschaftsgesetz. Und interessanterweise hat die Wirtschaftsprüferkammer damals die Auffassung vertreten, wir als Unternehmen dürfen uns da nicht beteiligen. Und deshalb ist mein Vater und auch ich Gesellschafter geworden einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und können da sozusagen mit die Geschicke gestalten. Wobei man da auch wissen muss, dass ein Wirtschaftsprüfer immer die Mehrheit haben muss. Von daher gibt es halt zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die in unserem Dunstkreis sehr stark mit uns zusammenarbeiten, wo mein Vater und ich auch Gesellschafter sind, aber auch immer ein Wirtschaftsprüfer in den beiden Fällen und Steuerberater geschäftsführender Gesellschaft ist, die aber dann ja mit uns teilweise die Tätigkeiten abstimmen. Und ähnlich ist es in der Unternehmensberatung. Sie kriegen im Anwaltsbereich, fliegen Ihnen ja nicht die Mandate einfach zu, weil Sie ein Schild an die Tür hängen. Das war vielleicht mal vor meiner Zeit in den 90er Jahren so. Klar ist, dass man sich am Markt positionieren muss. Es gibt viele gute Anwälte, es gibt viele gute Steuerberater. Und wir haben immer gesagt, wir wollen um die Kanzlei halt so ein paar Satelliten stellen, die auch wieder für einen Mandatsfluss in die Kanzlei führen. Und das sind zum Beispiel die beiden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, von denen ich eben sprach. Das ist aber auch eine Unternehmensberatungs GmbH, die B-Connect GmbH, die einzelne Gesellschafter von uns gegründet haben und letztendlich zur Unternehmensberatung nutzen, aber diese Kunden auch immer wieder in die Kanzlei reinführen. Und so gibt es dann auch noch eine Datenschutzgesellschaft, die auch im Bereich Datenschutzrecht unterwegs ist, die auch wieder aber Kunden, die Rechtsberatungsthemen haben, Steuerberatungsthemen in die Kanzlei reinführt. Und unsere letzte externe Gründung war dann eine Gesellschaft, die sehr stark mit unseren Arbeitsrechtlern kooperiert, die sich mit sozialverträglichem Personalabbau beschäftigt und in dem Umfeld Unternehmen berät, weil sich auch da, wir müssen immer mit dem Markt gehen, sehr viel geändert hat. Im Arbeitsrecht hatten sie früher die klassischen betriebsbedingten Kündigungen, wenn irgendwo Personal abgebaut wird, mit jahrelangen Streitigkeiten im Zweifel, Betriebsratsbeteiligung, sogenannten Interessenausgleichsverfahren und Sozialplänen. Das hat sich teilweise stark geändert, weil die Firmen natürlich gerne planen und auch diese langen Prozesse vermeiden wollen. Und insofern gibt es da sehr viel Beratungsbedarf in diesem Segment und das haben wir erkannt als Arbeitsrechtler, aber uns dann auch entschieden, das extern zusammen mit einem Unternehmensberater zu machen. Und so gibt es diese verschiedenen Satelliten, die quasi um die Kanzlei kreisen und auch wieder immer dafür sorgen, dass wir sehr interessante Mandate auch annehmen können, weil wir so vielfältig aufgestellt sind, so breit aufgestellt sind und die auch einfach Mandate in die Kanzlei führen.
Handwerker sagen ja alles aus einer Hand und Sie haben gerade gesagt, alles unter einem Dach. Ist diese Philosophie auch Ihr großes Erfolgsrezept? Und wird es auch von anderen so wahrgenommen, also zunächst mal von den Mandanten. Was hat ein Mandant davon, sich an eine Sozietät oder eine Kanzlei dieser Größe zu wenden? Können Sie das mal an einem konkreten Fall verdeutlichen?
Ja, auch da gilt immer unser Spruch, hier entstehen Lösungen. Wir wollen halt nicht rechtstheoretisch seitenweise Ausführungen machen in einem Gerichtsprozess, der natürlich dann auch über Jahre laufen kann. Und zum Schluss ruft der Mandant an und sagt, Herr Biedmann, egal was, sehen Sie zu, dass das Thema sich erledigt. Ich habe die Lust verloren. Das ist nicht unsere Zielrichtung. Wir wollen Lösungen für die Praxis, pragmatische Ansätze. Natürlich scheuen wir den Rechtsstreit nicht, aber es gibt manchmal viele taktische Möglichkeiten, viel schneller zu einer Lösung zu kommen. Vielleicht auch über einen außergerichtlichen Weg, nicht nur eine Verhandlung, Mediation als Beispiel, sondern man leitet ein Verfahren ein, um was ganz anderes zu erreichen. Da gibt es halt viele, viele Möglichkeiten. Und das ist auch unser Ansatz, dem Mandanten wirklich zu helfen. Und meines Erachtens kann man das nur, wenn man die entsprechende Materie einfach komplett beherrscht. Wenn ich letztendlich in einer größeren Region viele Rechtsgebiete selbst betreue als Anwalt, dann kann ich die Klaviatur dieses Rechtsgebiets einfach nicht so gut spielen und kann natürlich dann nicht vielleicht auch hintenrum mal zu der Lösung kommen, die der Mandant anstrebt. Und ich meine, das bieten wir. Zu uns kommt der Mandant mit einem Anliegen und wir können ihm auch über Schnittstellen hinweg, über verschiedene Rechtsgebiete hinweg, wirklich im Austausch intern sehr, sehr gute Lösungen anbieten. Und das ist ein Vorteil, den wir anbieten. Wenn Sie fragen nach einem konkreten Beispiel, ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, das ist beispielsweise erbrechtliche Gestaltungen, wo wir sehr, sehr groß nachgefragt werden. In Deutschland werden einfach Millionen Werte vererbt. Es gibt vielen großen Immobilienbesitz, den die Leute haben. Das kann ich aus meiner beratenden Tätigkeit so mitteilen. Und da stellen sich sehr, sehr viele und komplexe Fragen. Weil es meistens mehrere Personen sind, die betroffen sind. Es gibt Regelungen im Vorfeld eines Todesfalls. Da kann man sehr, sehr geschickte Steuersparmodelle entwickeln. Es geht um die Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen. Wie kann man möglichst Unternehmen auch in der nächsten Generation weiterführen? Auch da ist es oft so, das erlebe ich in der Praxis, dass es halt Verstrickungen gibt, Firmengeflechte, die gar nicht so richtig mal durchdacht waren, sondern die in der Praxis entstanden sind. Und da sorgen wir dann dafür, dass wir da quasi aufräumen und eine vernünftige Firmenstruktur schaffen und dann einen Übergang in die nächste Generation. Also das sind dann so strukturelle Beratungen, Begleitungen von Unternehmen in erbrechtlicher Hinsicht. Dazu kommt dann immer die Kombination beispielsweise zum Familienrecht, ja, weil auch immer die Frage des Ehevertrages da mitschwingt. Des Steuerrechts, wie eben besprochen, des Gesellschaftsrechts. Also da haben Sie einen ganz großen Mischmasch an Rechtsgebieten, den Sie einfach beherrschen müssen, weil es ist hochkomplex. Und diesen Mehrwert versuchen wir nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen anzubieten. Also das Fachübergreifende bis hin zu den externen Gesellschaften, die wir dann hier und da einsetzen können. Und das als Letztes, das sehe ich als großen Mehrwert, weil die Unternehmensberatung, die ist auch im Bereich, wir nennen es englischsprachig teilweise Public Affairs Beratung. Das ist Öffentlichkeitsarbeit oder auch Netzwerkarbeit im Bereich Politik, Wirtschaft und auch Verwaltung. Und da können wir teilweise Türen öffnen oder Gesprächskontakte herstellen, die man vielleicht so nicht einfach bekommen hätte. Ja, und so lassen sich Themen lösen, Probleme optimieren, wo man bei einem Rechtsstreit gar nicht hingekommen wäre, sondern durch ein geschicktes Gespräch oder eine geschickte Verhandlungsführung viel schneller am Ziel ist und schneller ans Ziel kommt.
Ja, danke sehr. Ich frage mich gerade, wie bei Ihnen persönlich eine typische Arbeitswoche aussehen könnte. Denn einerseits sieht man bei Ihnen die juristische Expertise, Sie sind Fachanwalt in zwei Gebieten, die natürlich stark verschränkt sind miteinander und in Ihrem Fall eben bei Ihrer Sozietät besonders gut aufgehoben sind. Gleichzeitig haben Sie aber sicherlich auch einiges an Managementaufgaben. Wie ist denn das bei Ihnen so im beruflichen Alltag?
Ja, die Frage stelle ich mir auch immer wieder, wie das überhaupt funktioniert. Antworte ich auf die Frage, was machen Sie beruflich? Ich bin Rechtsanwalt oder sage ich, ich bin Unternehmer? Also das muss ich mir tatsächlich immer wieder, diese Frage muss ich mir immer wieder stellen. Und ich bin kurz zu meiner persönlichen Vita 2012 hier in diese Gesellschaft eingestiegen als junger Gesellschafter, habe dann vieles mitgestaltet. Da war ich sicherlich noch zu 80-90% ganz klassisch als Arbeitsrechtler, als Rechtsanwalt tätig. Und das hat sich natürlich immer mehr verschoben und 2018 bin ich zum geschäftsführenden Partner ernannt worden und damit immer mehr in die Verantwortung gekommen, so dass sich halt der anwaltliche Teil weiter verschoben hat. Ich habe aber für mich irgendwann erkannt, es gibt zum Beispiel auch Sozietäten, die teilweise mit einem freigestellten Managing Partner arbeiten, der halt letztendlich nur noch Orga und operative Themen angeht und gar nicht mehr als Rechtsanwalt oder Steuerberater arbeitet. Das habe ich für mich ausgeschlossen. Ich bin dazu sehr auch als Rechtsanwalt unterwegs mit Leib und Seele und liebe diesen Beruf, so kann ich es wirklich sagen, und Leute zu unterstützen, zu ihrem Recht zu kommen. Und auch das ganze Verhandeln, die Gesprächsführung mit Kollegen, mit Dritten, die machen mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Und von daher versuche ich immer circa 50% klassisch anwaltliche Tätigkeit noch auszuüben. Und daneben geht aber tatsächlich sehr, sehr viel Zeit. Ich sage schon immer mehr als 50% wahrscheinlich weg auch für organisatorische Dinge als Geschäftsführer tatsächlich.
Thema Zeit. Sie haben den herausfordernden Beruf, sehr vielfältige Dinge, die Sie verantworten, ne? Überhaupt ein sehr verantwortungsvoller Beruf mit vielen Angestellten und so weiter. Wie finden Sie da für sich persönlich den Ausgleich? Wie finden Sie die Zeit für Familie, Hobbys, Freizeitsport?
Ja, diese Frage muss man sich immer wieder stellen, weil man ist es vom Studium her so gewohnt gewesen, mit Promotion zwischendurch und dann Berufsstart, dass man irgendwie immer Vollgas gegeben hat und irgendwann stand man da als geschäftsführender Partner einer mittelständischen Sozietät, wird dann auch 40 Jahre alt und fragt sich, okay, wie geht es jetzt die nächsten Jahre weiter? Ich bin verheiratet, ich habe zwei Söhne im Alter von 5 und 9 Jahren, die natürlich auch den Papa sehen wollen und fordern. Und insofern bin ich froh, dass ich eine Frau habe. Da auch mein ganz großer Dank an meine Frau, die mich da immer auf dem Boden einfach der Tatsachen zurückholt und auch aus diesem beruflichen Kosmos rausholt, immer wieder erfolgreich, so dass ich mir immer wieder meine Freizeiten dafür auch nehme. Und von der Struktur her haben wir das hatte ich eben kurz mal angeführt, auch so gemacht, dass wir weitere Gesellschafter in den Kreis einbezogen haben, damit wir einfach gewisse Aufgaben verteilen können und Zuständigkeiten bilden können. So haben unsere Niederlassungen alle einen Niederlassungsleiter, der auch Gesellschafter ist, der letztendlich für die Geschicke dieser Niederlassung hauptverantwortlich ist und wesentliche Fragen halt nur noch mit der Geschäftsführung dann abstimmen muss. Ja, da geht es zum Beispiel um Einstellung neuer Berufsträger, da kriegen wir immer Informationen und werden noch eingebunden. Aber ich sage mal, die Alltagsthemen in Erfurt, die kriege ich zum Glück nicht mit, genauso in Berlin, weil wir da sehr gute Gesellschafterkollegen vor Ort haben, die da die Geschicke regeln. Also von daher ist das ein organisatorischer Balanceakt, um sich da Zeiten freizuschaufeln, aber es ist möglich. Und im Arbeitsrecht, das ist mein Schwerpunktbereich, da ist es so, dass wir historisch bedingt, mein Vater ist auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, das ist unser größter Bereich mit dem größten Praxisteam. Da sind jetzt 17 Fachanwälte für Arbeitsrecht tätig und ich leite das, ich organisiere die Zusammenarbeit und kann dadurch natürlich auch vieles delegieren. Ja, das heißt, auch da habe ich in der Dauerberatung viele Kollegen, die ich dann peu à peu mit einbeziehe und wo der Kunde schon teilweise automatisch dann auch den Kollegen nach einer Zeit anruft, weil er mit dem sehr vertraut ist. Also von daher, man kriegt es hin, aber es ist immer wieder, muss man sich dieser Herausforderung stellen und sich Freizeiten einfach auch einplanen, damit die Familie auch den Papa zu sehen bekommt. Und daneben kommt noch der Sport. Ich bin ein sportlicher Mensch. Ich habe immer viel Sport betrieben Und auch da muss man natürlich dann immer seine Slots finden. Aber ja, das gelingt mal mehr, mal weniger, aber dem Grunde nach eigentlich ganz gut. Und da hilft natürlich auch die weitreichende Digitalisierung, die es in der Gesellschaft gibt. Corona hat es ja auch im Mittelstand deutlich beschleunigt, muss man sagen, sodass ich auch teilweise morgens anfange, zu Hause im Homeoffice zu arbeiten, mir dann mal noch irgendeine Dreiviertelstunde Zeit nehmen kann, um vielleicht eine Runde im Wald joggen zu gehen. Dann geht es wieder in die nächste Videokonferenz, mittags vielleicht in die Kanzlei zu einem Gespräch. Also da ist man viel, viel flexibler geworden, was die Arbeit nicht nur in Köln, sondern auch an anderen Standorten anbelangt, wo ich dann ja auch eine gewisse Präsenz habe. Aber für mich ist es mittlerweile durch die Digitalisierung relativ egal, ob ich zu Hause im Büro oder an einem anderen Standort arbeite. Da kann ich immer auf alle Akten und Unterlagen zugreifen. Und das ist natürlich vereinfacht, diesen Balanceakt des, sag ich mal, privaten Bereichs zum beruflichen. Da lässt sich vieles jonglieren. Wobei, das geht ja auch vielen so. Man muss natürlich aufpassen, dass das Berufliche nicht immer mehr dann auch am Wochenende irgendwie immer mal wieder Einklang findet. Da versuche ich dann auch irgendwann auch Schluss zu machen, dass ich um 18 Uhr Freitagabends auch wirklich sage, so, jetzt ist alles erledigt und vielleicht einmal am Wochenende geht mal das Notebook hoch und man macht mal 1 oder 2 Stunden und guckt nochmal in E-Mails, aber daneben bitte nicht.
Sie reisen also weniger als früher, weil einfach auch die Online-Beratung mehr an Akzeptanz gewonnen hat, wie Sie sagen. Wie ist denn das bei Gerichtsverhandlungen? Sie haben zwar gerade erwähnt, dass Sie schon sehr stark auch auf außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren setzen, einfach strategisch vielleicht auch ein bisschen die Fälle wegführen von der Gerichtsverhandlung. Aber wenn es dann doch so weit kommt, ist es dann in Ihrem Bereich so, dass Gerichtsverhandlungen auch online stattfinden oder ist es dann eher wie bei Strafverteidigern, die einfach dann auch wirklich personaliter erscheinen müssen vor dem Richter?
Auch da hat Corona vieles ermöglicht. Auch die Gerichte mussten irgendwie handeln und ihre Verfahren voranbringen. Und so kam ein Paragraph aus der ZPO zum Vorschein, der Videoverhandlungen immer schon ermöglicht hat auf Antrag. Ja, und der freut sich natürlich bester Beliebtheit in der Anwaltschaft, weil man die Reisezeit und Kosten erspart. Und mittlerweile sind die Gerichte auch deutlich besser ausgestattet. Und ich habe jetzt aktuell nächste Woche ein Verfahren beim Arbeitsgericht Bremerhaven. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es gibt es. Und es ist im fernen Norden. Und da haben wir in Norddeutschland auch keine Sozietät, sodass ich einen Kollegen schicken könnte. Und habe schon befürchtet, ich müsse da irgendwie gucken, dass ich diese 4 Stunden da hinkomme. Aber der Antrag auf Videoverhandlung wurde stattgegeben und sogar beim Arbeitsgericht Bremerhaven hat das funktioniert. Und da haben wir nächste Woche ja face-to-face per Videokonferenz die Verhandlungen und da kann ich nur berichten, das klappt sehr, sehr gut. Also auch die Gerichte haben dazugelernt, kann man nicht anders sagen.
Haben Sie konkrete Zukunftspläne für die Kanzlei, für die Sozietät?
Wir haben letztes Jahr sehr, sehr lange über die Verstärkung unseres Münchner Standortes verhandelt und einen großen Zusammenschluss nochmal zum 1. Januar hingelegt und uns mit einer Münchner Sozietät verbunden, die letztendlich genauso aufgestellt waren wie wir, nur örtlich mit einem kleineren Team, aber auch Rechtsanwälte und Steuerberater. Und diesen Zusammenschluss, der hat viel Zeit gekostet in der Verhandlung im Vorfeld, der ist jetzt vollzogen. Und jetzt heißt es bei uns als Strategie, wir wollen die einzelnen Standorte schön machen, um es einfach auszudrücken. Das heißt, neben den einzelnen Bürostandorten, die bei uns in den letzten Jahren auf der Agenda standen und geprüft wurden, ob das von der Miete, auch von der Lage, auch von der Attraktivität funktioniert, auch für die Zukunft, haben wir entschieden, dass wir die einzelnen Standorte jetzt peu à peu weiter ausbauen. Ein Ziel in der Vergangenheit war halt die größeren Standorte, wo halt dann überwiegend tatsächlich Rechtsanwälte tätig waren, mit Steuerberatern zu ergänzen. Ja, das hatte ich eben noch gar nicht so ausgeführt. Wir hatten immer die schöne Insel in Rösrath mit unseren Steuerberatern, und der Seniorpartner, der hat auch jede Bewegung an einen anderen Standort, was Steuerberatung anbelangt, hat vermieden, sodass wir da einen Closed Shop hatten. Und als er 2018 altersbedingt dann ausgeschieden ist, dann konnten wir tatsächlich damit anfangen, uns auch an den anderen Standorten im Bereich Steuerberatung weiter aufzustellen. Und wenn Sie das Generationenspiel dann sich anschauen zwischen meinem Vater, der ja quasi von null angefangen hat, mit einem Steuerberater, der später dazu kam, und ich jetzt in der zweiten Generation, ist es so, man findet etwas vor, was am Markt aufgestellt ist als Kanzlei, was auch bei den Banken natürlich einen Bekanntheitsgrad hat, was zum Glück keinen Verschuldungsgrad hatte in irgendeiner Art. Und damit kriegt man auch, das war jedenfalls zu Zeiten der Niedrigzinsphase, günstige Kredite. Und so haben wir dann entschieden, dass wir an drei Standorten, wo wir auch größere Rechtsberatungsbereiche hatten, Steuerberaterpraxis dazu kaufen. Ja, also der Wachstum, der war nicht nur aus uns selbst in den letzten Jahren seit 2012, sondern der ist auch durch Zukäufe entstanden, den wir uns einfach leisten konnten, weil wir gut gewirtschaftet hatten, weil die zweite Generation einfach ein bisschen Geld in der Kasse hat, so muss man es auch sagen. Und so hatten wir die Chance, halt in Berlin zum Beispiel, in Bad Kreuznach, bis nach Duisburg Steuerberaterpraxen zu erwerben, bei uns zu integrieren, und das bringt jetzt auch für die Anwälte einen absoluten Mehrwert, weil sie müssen wissen, der Steuerberaterkunde, der wechselt üblicherweise seinen Steuerberater nicht. Das ist halt so, weil vielleicht sind zu viele Geheimnisse da mit dem Berater ausgetauscht, sodass das sehr viele Dauermandanten sind, und der Steuerberater, der weiß genau, ob irgendwie eine erbrechtliche Gestaltung ansteht, ob irgendwas gekauft wird in den Unternehmen und was da so passiert, und kann natürlich da immer sehr schön die Rechtsanwälte mit an Boot holen, sodass das einen sehr angenehmen und wirtschaftlich lukrativen Effekt geboten hat. Und genauso in München haben wir tatsächlich eine Möglichkeit gehabt, wieder dazu zu erwerben. Und so sind wir natürlich dann auch sehr, sehr schnell in den letzten 12 Jahren gewachsen. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, wir haben jetzt gesagt, damit ist jetzt erstmal Schluss. Dieser Zukauf ist jetzt sozusagen erledigt. Wir sind damit mit München jetzt bundesweit aufgestellt, und jetzt versuchen wir, die Standorte weiter zu optimieren. Wir werden uns auch, was Verwaltungsaufwand anbelangt, weiter optimieren, weil wir verschiedene Dinge auch zentralisiert mittlerweile steuern können. Nehmen Sie die Einstellung von Berufsträgern. Warum soll jeder Standort sein eigenes Recruiting machen? Das machen wir zentralisiert. Ja, da brauchen Sie 1 oder 2 Mitarbeiter, der geschult ist, die das den ganzen Tag machen. Und so kriegen Sie ganz deutlich optimierte Prozesse hin. Und der Kollege vor Ort muss es nicht auch nochmal durchdenken. Also diese Effekte, die wollen wir heben in den nächsten Jahren. Und ich kann mir jetzt, das ist jetzt nicht abgesprochen in der Gesellschafterversammlung, sehr gut vorstellen, dass die Entwicklung dahin geht, dass ich gerade in der Region Köln oder Rheinland, muss man sagen, wo man den einen oder anderen Außenstandort hat, vielleicht auch mal kleinere Büros zukünftig zusammenlegt oder irgendwo integriert in ein größeres Büro, weil es einfach nicht mehr wichtig ist, wo der Einzelne dann arbeitet. Ja, das heißt, es wird immer größere Beratungszentren geben. Das zeigt einfach auch die Entwicklung der Konkurrenz, die halt letztendlich immer größer wird und die kleineren Einheiten verschwinden.
Kommen wir noch zum Thema Mandatsgewinnung, Marketing. Ich kann mir vorstellen, nach allem, was ich gehört habe, jetzt auch im Gespräch, dass da Empfehlungen, also die Mund-zu-Mund-Werbung, eine sehr große Rolle spielen. Gleichzeitig ist auch bekannt, und dass Sie als Sozietät immer wieder als Top-Kanzlei ausgezeichnet werden vom Fokus Wirtschaftswoche Legal 500. Gibt es darüber hinaus noch gezielte Akquisemethoden, beispielsweise über Social Media?
Also der Blumenstrauß, der ist tatsächlich sehr breit, und man darf es auch nicht vernachlässigen. Wir haben tatsächlich auch hohe Werbebudgets, wo man sich immer fragt, braucht man das tatsächlich? Weil zum Beispiel im steuerberatenden Bereich ist es so, dass da auch der Fachkräftemangel natürlich durchschlägt und der Kampf um die Mandanten gar nicht mehr der entscheidende ist, sondern der Kampf um die Mitarbeiter, ja, die das Mandat später bearbeiten sollen, weil der Nachwuchs einfach fehlt. Also von daher diskutieren wir das immer mit unseren Steuerberatern, wie hoch die Budgets für Werbung überhaupt noch aussehen sollen, weil die sich vor Mandatsanfragen eigentlich kaum schützen können. Also die Entwicklung, die sieht man auch im Anwaltsbereich tatsächlich zum Teil, aber sehr stark im steuerberatenden Bereich. Daneben haben wir uns auch über viele Jahre immer wieder auch Auswertungen angeschaut, wie kommt der Mandant in die Kanzlei. Und es ist so, 50% kommen über persönlichen Mandantenkontakt, persönliches Netzwerk oder generelles Netzwerkarbeiten in die Kanzlei. Das ist also nicht die Google Ads-Anzeige, das ist nicht die Printwerbung, das ist nicht der Instagram-Account, wo irgendwas geschaltet wird oder Facebook, LinkedIn, sondern es ist tatsächlich viel persönliches Netzwerk. Da können Sie Werbung schalten. Das ist unsere Erfahrung. Also nehmen Sie an, Sie sind in einem Verein engagiert. Wenn Sie da eine Werbung hinhängen, dann werden Sie natürlich, wenn die Leute Sie kennen, auch angesprochen. Wenn Sie zu Veranstaltungen gehen, wenn Sie nur einmal erscheinen, wird Sie keiner aufsuchen. Aber wenn Sie immer mal wieder engagiert irgendwo mitwirken, dann werden Sie einfach auch wahrgenommen und angesprochen. Und so versuchen wir auch unsere Berufsträger zu animieren, immer wieder auch rauszugehen. Weil, das kann ich auch so deutlich sagen, ein Anwalt, der letztendlich nur sagt, ich komme und will im Hinterzimmer Akten bearbeiten, den gibt es bei uns nicht. Bei uns werden alle aufgefordert, auch mit als Unternehmer zu wirken, sich zu tummeln, rauszugehen, auf Veranstaltungen zu gehen. Bitte immer nur dahin, wo man auch Spaß hat. Ja, weil man muss eine gewisse Authentizität einfach mitbringen. Sonst, wenn man gelangweilt im Karneval sitzt und damit nichts anfangen kann, dann ist das eher negativ. Aber ansonsten sagt man natürlich, in Köln ist die beste Akquise-Strategie, einfach im Karnevalsverein mitzuwirken. Also von daher, dieser Bereich persönliches Netzwerk ist sehr hoch. Und wenn Sie fragen, wo gibt es gezielt Werbestrategien. Wir haben jetzt einen Instagram-Account seit 2 Jahren circa, weil wir damit junge Generationen durchaus erreichen, mit auch Insights aus der Kanzlei. Ja, was tut sich da so? Was macht ihr so? Wir versuchen natürlich eine gewisse Präsenz auch bei LinkedIn und Facebook abzubilden. Ich sprach eben die Google Ads-Anzeigen an. Das sind die Bezahlanzeigen bei Google, die man schalten kann für verschiedene Rechtsbereiche. Wir optimieren unsere Webseite natürlich in verschiedensten Bereichen, damit man auch bei Google bei bestimmten Suchbegriffen oben erscheint. Also der Blumenstrauß, der ist sehr, sehr breit bis zu dem örtlichen Fachmagazin, wo man dann halt am Standort seine Werbung schaltet. Und da ist gerade unsere Erfahrung in diesen kleineren Niederlassungen, Frechen, Euskirchen, auch Duisburg, da lesen die Leute natürlich auch so örtliche Magazine noch sehr gerne. Ja, und da überzeugt dann die Printwerbung noch, wohingegen in Köln ist man dann, geht man unter wahrscheinlich. Ne? Also da muss man auch immer so ein bisschen nach der Örtlichkeit gucken, wo man sich gerade befindet und aufstellt.
Sie vergessen also auch die analoge Welt nicht.
Nein, aber ich glaube, wenn ich mir das Budget angucke, das sind Unterwelten wahrscheinlich mittlerweile. Also da ist auch viel weggefallen und in den digitalen Bereich gewandert. Worauf wir immer stolz waren, war unsere Werbebande bei Viktoria Köln im Stadion, die direkt hinterm Tor steht und teilweise bei den Live-Übertragungen im Fernsehen immer auch schön zu sehen ist. Und dazu eine schöne Anekdote. Vor 2 oder 3 Wochen im Tatort, in Dortmunder Tatort war es, glaube ich, wurden mehrere Szenen im Viktoria Köln Stadion gedreht und zu bester Sendezeit um 21.30 Uhr erschien plötzlich das Tor. Da war halt die Szene, wo 2 Fußball spielten und im Hintergrund ganz dick Bietmann, Rechtsanwälte, Steuerberater. Und da haben wir schon gesagt, also da hat sich diese Bandenwerbung so richtig ausgezahlt. Also von daher, man kann es manchmal nicht messen, woher der Bekanntheitsgrad kommt. Aber das sind dann so interessante Bereiche, wo man sicher auch aufstellen kann.
Zuletzt die Pflichtfrage. Zum Teil haben Sie sie schon beantwortet, gerade auch mit Blick auf Mandate und Mandanten. Aber was macht Ihre Kanzlei besonders? Was sind so Alleinstellungsmerkmale, die Ihre Kanzlei attraktiv machen kann für Mandanten, aber eben auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist ja auch wichtig, wie Sie es gerade gesagt haben.
Ja, also das Thema hat bei uns ganz großen Stellenwert, weil nur mit sehr guten Berufsträgern, die den Umgang auch mit dem Mandanten beherrschen, werden wir weiterhin auch gut aufgestellt bleiben und zufriedene Mandanten haben. Also von daher ist die Mitarbeiterbindung auf der einen Seite ganz wichtig, aber auch natürlich das Recruiting. Man muss attraktiv sein. Ich berichtete eben von unserer Strategie der Zukäufe in den letzten Jahren. Und bei allen Zukäufen haben wir gemerkt, dass, die Altersstruktur nicht gut war. Ja, in allen Kanzleien, mit denen wir da Gespräche geführt haben, die hatten meistens das Problem, dass sie gar nicht aus sich selbst fortbestehen konnten, weil halt ein Senior ausgeschieden ist oder der Senior oder die Seniorin, wie auch immer, ausschied oder vor dem Ende der Berufskarriere stand und einfach kein Unterbau da war. Und das war immer schon unser Ansatz, dass wir uns da breiter aufstellen, dass wir sehr altersausgewogen aufgestellt sind im Gesellschafterkreis, aber auch in der sonstigen Belegschaft. Und da legen wir sehr großen Wert auf und das ist uns auch gelungen. Und wir sind zum Beispiel stolz darauf, wir hatten letztens im Rahmen unserer internen Schulungsrunde, wir haben eine sogenannte Bietmann-Akademie, wo wir intern unser Wissen untereinander auch weitergeben durch Fachvorträge, die aber manchmal auch gar keine Fachvorträge sind, sondern zum Beispiel bei Berufseinsteigern einfach mal so, was muss ich denn wissen, wenn ich zu Gericht gehe? Worauf sollte ich achten im Mandantengespräch? Wie stelle ich mich denn auf? Wie benehme ich mich denn, wenn ich rausgehe und auf eine Akquiseveranstaltung, Netzwerkveranstaltung gehe? Worauf muss ich achten? Also wir geben da sehr viele Tipps, zum Beispiel für Berufsanfänger. Und da war ich sehr stolz, dass wir hier in der Region Rheinland, ich glaube an dem Abend irgendwie 9 Kollegen zwischen Kolleginnen, ne, Kollegen und Kolleginnen, ich spreche in natürlich beiden Geschlechtern, dass wir da vom 28-Jährigen bis zur 35-Jährigen ein super junges Altersspektrum auch hatten. Und ich glaube, wenn sie diese Altersstruktur haben, ich hatte eben die Bürogebäude angesprochen, die Bürostandorte, ja, da fängt es schon an. Ja, wenn sie irgendwo im Gewerbegebiet im Hinterhof sitzen, fragen Sie mal einen jungen Menschen, ob er da noch anfangen will. Das können Sie vergessen. Ja, das heißt, die Leute, die finden es natürlich auch schön, einen attraktiven Standort zu haben. Die finden es schön, ein attraktives eigenes Büro zu haben, das natürlich technisch sehr, sehr gut aufgestellt ist. Ja, heutzutage 2 große Doppelbildschirme gehören zum Standard mit dem Notebook, mit dem Homeoffice. Das müssen Sie anbieten. Und daneben versuchen wir halt neben allen digitalen Austauschmöglichkeiten per Videokonferenz und so weiter immer wieder auch persönliche Treffen zu organisieren. Ja, und wenn Sie das schaffen, diesen persönlichen Zusammenhalt auch schaffen, dann entstehen halt auch in der Belegschaft Netzwerke und Verbindungen und dann merkt man plötzlich, dann funktioniert die Arbeit deutlich besser und das Klima ist zum Schluss gut. Das führt zu der Mitarbeiterbindung, das führt aber auch, weil man das irgendwie auch von außen wahrnimmt, dazu, dass wir durchaus noch Nachfragen haben beim Recruiting. Und wenn wir das Thema dann Mandantenakquise anstimmen, ist das der beste Effekt. Jedes Dezernat, wo ein guter Anwalt drin sitzt oder Anwältin oder Steuerberater, ja, gute Fachkräfte, mit ein bisschen Unterstützung von außen, mit unserer Erfahrung, mit Werbung, die wir dann gezielt schalten und so weiter, haben wir das in relativ schneller oder kurzer Zeit auch gut aufgebaut, weil es zum Schluss vom Berater abhängt. Der schlechte Berater, da wissen Sie genau nach 2 Jahren, wenn das nicht funktioniert, liegt es an der Person, weil er die Leute einfach nicht überzeugt. Es ist ein schwieriger Job. Sie müssen auf jeder Ebene kämpfen. Sie haben erstens Ihren Mandanten, der anspruchsvoll ist. Der muss ja auch viel Geld zahlen, deshalb erwartet er zu Recht viel. Sie haben auf der anderen Seite immer einen Anwaltsgegner, der natürlich mit allen Tricks der Welt versucht, das Beste für seine Mandantschaft rauszuholen. Dann haben Sie manchmal bei Privatkunden insbesondere noch die Rechtsschutzversicherung, ja, die mit Ihnen darüber kämpft, ob Sie Ihre Gebühren bekommen oder nicht oder Deckung, Zusage erteilen oder nicht. Dann haben Sie die Gerichte, also Sie sind an vielen Fronten und zum Schluss, wenn irgendwas nicht so läuft, wie der Mandant es wollte, haben Sie im Zweifel auch den Mandanten, der Sie dann beschimpft und sagt, Sie hätten irgendwas falsch gemacht, nur weil das Ergebnis nicht so war, wie er es wollte. Also ein Beruf, wo man sich in jeder Hinsicht positionieren muss und deshalb sage ich auch immer, nur wer das Studium und nachher das zweite Staatsexamen besteht, der ist noch lange kein guter Rechtsanwalt, weil ich brauche eine gewisse Strukturiertheit in dem Beruf. Weil sonst kriege ich meine Akten, meine Abläufe nicht organisiert. Ich brauche natürlich das Fachwissen, das haben aber die meisten durch das Studium, stetige Fortbildung und Weiterbildung. Ja, deshalb viele Fachanwaltschaften auch bei uns im Haus, weil wir das sehr, sehr fördern. Dann brauche ich aber auch ein großes kaufmännisches Geschick. Ja, weil ich muss ja zum Schluss letztendlich als eine Art Vertriebler auch agieren, weil ich dem Mandanten ja erstmal sagen muss, wie toll ich bin und gut und dass das alles viel Geld kostet. Ja, also muss mit denen entsprechende Vereinbarung treffen. Und daneben brauche ich, sage ich mal, gewisse Empathie, Verhandlungsgeschick, weil ich immer mit Menschen zu tun habe. Jeder ist anders, jeder hat andere Ansprüche. Also von daher, auch da, sage ich immer, sind es vier Bausteine, die den guten Rechtsanwalt oder Steuerberater ausmachen. Und das ist meistens ein langer Weg, weil der Berufsunerfahrene, der muss das erstmal alles lernen. Und erfahrungsgemäß sage ich immer, nach 3 Jahren Berufstätigkeit, da ist man so weit, dass man die Dinge zumindest grundlegend beherrscht. Und dann natürlich hat man wahrscheinlich nie ausgelernt. Auch ich nach 14 Jahren lerne täglich dazu. Das ist ein stetiger Weg.
Herr Biedmann, das war ein für mich sehr kurzweiliges und vor allem sehr informatives Gespräch. Herzlichen Dank dafür.
Ja, Herr Hertinger, mir ging es genauso. Danke Ihnen.